das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Haus in Trümmern, eine Folge des schweren Erdbebens in Südostasien. Mehr als 140 Menschen sind nach offiziellen Angaben ums Leben gekommen und es wird befürchtet, dass diese Zahl noch steigt. Es gebe hunderte Verletzte und viele Vermisste. Das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 7,8 lag in der Nähe der Stadt Mandalay im Zentrum von Myanmar. Doch in mehr als 1000 Kilometer Entfernung in der thailändischen Hauptstadt Bangkok waren die Erdstöße zu spüren.
Eine Autokamera filmt zufällig den dramatischen Moment. Kurz nach dem Erdbeben stürzt in Bangkok ein im Bau befindliches Hochhaus komplett ein. 65 Stockwerke. In Panik laufen die Arbeiter von der Baustelle. Zum Zeitpunkt des Unglücks wurden in dem Gebäude 81 Menschen vermutet. Einsatzkräfte suchen nach den Verschütteten in den Bergen von Schutt, Stahl und Beton. Überall in der thailändischen Hauptstadt wackeln Bauwerke.
Ich habe gemerkt, dass wir schnell raus müssen, um sicher zu sein. Alle sind gerannt. Wir wussten instinktiv einfach nur raus.
Das wackelte ganz schön stark. Ich habe kurz überlegt, ob ich unter den Tisch krieche, aber nein, ich habe meine Sachen gepackt und bin schnell die Treppen runter. Das Epizentrum des Erdbebens liegt im Nachbarland Myanmar. Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird hier erst langsam sichtbar. Das Krankenhaus in der Hauptstadt Naypyidaw ist teilweise eingestürzt. Zahlreiche Verletzte müssen draußen versorgt werden. Die Situation für die Menschen in Myanmar ist besonders schwierig. Seit einem Militärputsch vor 4 Jahren befindet sich das Land im Bürgerkrieg. Erdbeben sind in der Region relativ häufig. Denn dort grenzen verschiedene Kontinentalplatten aneinander, an denen sich große Spannungen aufbauen können. Das Epizentrum des aktuellen Bebens lag genau am Spalt zwischen indischer und eurasischer Platte. Heute stürzte bei der Stadt Mandalay auch die historische Awa-Brücke über dem Fluss Irrawaddy ein. Es besteht die Sorge, dass Dämme beschädigt sind und brechen könnten.
In Bangkok ist für uns mein Kollege Florian Barth. Wie ist die Lage in Thailand? Wie groß ist die Hoffnung, Überlebende zu finden?
Also die Hoffnung, Überlebende zu finden, die schwindet von Stunde zu Stunde. Es ist jetzt hier in Bangkok 2 Uhr nachts und die Rettungskräfte sind seit ungefähr 12 Stunden im Einsatz. Und die gehen sehr vorsichtig vor. Man sieht das hier hinter mir unter diesem riesigen Schuttberg, weil sie Angst haben, dass diese Trümmer dass sie verrutschen und dass die Menschen, die noch darunter verschüttet sind, begraben. Sie gehen mit Spürhunden vor, über uns fliegen überall Drohnen, die das auch aus der Luft beobachten. Insgesamt hat mir gerade jemand von den Rettungskräften gesagt, sind noch 100 Menschen hier unter den Trümmern vermutet. Das heißt, die Chancen, da noch viele Überlebende herauszufinden, die wird immer geringer.
Myanmar scheint ja stärker getroffen zu sein. Was hören Sie von dort?
Also die Informationen aus Myanmar, die fließen sehr spärlich. Dort herrscht ja Bürgerkrieg. Die Militärregierung kämpft gegen oppositionelle Rebellen. Die Stadt Mandalay, wo das Epizentrum sich befunden hat, die ist in der Hand der Militärjunta, aber die Infrastruktur ist marode. Die Straßen sind schlecht, Rettungskräfte kommen schlecht dahin, die Krankenhäuser sind schlecht ausgestattet. Deswegen helfen ja auch Hilfsorganisationen im Moment und versuchen, dort reinzukommen. Aber die Zahl der Opfer, die es gibt, wird sich vermutlich auch noch erhöhen.
Vielen Dank, Florian Barth in Thailand. Sie können für die Menschen in den Erdbebengebieten spenden. An das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft, Stichwort ARD, Erdbeben Südostasien. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder online unter spendenkonto-nothilfe.de. Über die neuesten Entwicklungen halten wir Sie bei tagesschau.de auf dem Laufenden und in einer Sondersendung bei Tagesschau 24, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Betont zuversichtlich haben sich heute die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD gezeigt, bevor am Nachmittag die nächste Phase der Koalitionsverhandlungen begann. Jetzt sollen auf Führungsebene die offenen Streitpunkte geklärt werden. Vor den insgesamt 19 Teilnehmern liegt noch viel Arbeit, vor allem bei den Themen Finanzen und Haushalt. Darum soll es in den ersten beiden Tagen vorrangig gehen.
Für CDU-Chef Friedrich Merz ist es heute ein erstes Mal. Ja, es ist in der Tat so. Ich bin heute das erste Mal in diesem Haus. Vielen Dank für die Einladung.
Zum ersten Mal in der SPD-Zentrale. Die Koalitionsverhandlungen gehen hier in die entscheidende Phase. Kompromisse zwischen Union und SPD müssen gefunden werden. Die Ergebnisse der Facharbeitsgruppen werden diskutiert.
Ich habe in der Tat das Gefühl, dass bei manchen Arbeitsgruppen, nicht bei allen, aber bei manchen Arbeitsgruppen so die Überschrift lautete, wünsch dir was. Das wird jetzt unsere Aufgabe sein, das auf das mögliche Maß zu reduzieren.
Aus diesen 162 Seiten sollen die 19 Chefverhandler der Parteien einen Koalitionsvertrag machen. Was noch strittig ist, ist bunt. Blau die Position der Union, rot die der SPD. Gerade beim Thema Migration und Steuern liegen sie noch weit auseinander.
Natürlich geht der Blick auf die Finanzen. Uns ist völlig klar, wir können nur einen Koalitionsvertrag vorlegen, der geprägt ist von soliden Finanzen, von Projekten, die wir für wichtig halten, die durchfinanziert sind.
Steuererhöhungen oder Senkungen und was für wen genau? Ein Streitthema, auch dass die bisherigen Verhandlungsergebnisse seit Tagen kursieren.
Über die Ergebnisse dieser Arbeit weiß die Öffentlichkeit mehr, als uns das lieb ist, das will ich einfach mal so sagen.
Beim Thema Migration pocht CSU-Chef Söder vor den Verhandlungen auf mehr Abschiebungen, Zurückweisungen an den Grenzen. Aber das Wie noch unklar. Generell gelte:
Jeder weiß, wir müssen was ändern, was grundlegend ist, und wir müssen liefern. So, das ist unser Ziel, unsere Aufgabe. Ich bin sehr optimistisch.
Einen Koalitionsvertrag liefern wollen sie bis Ostern. Problematisch bei den Verhandlungen die durchgestochenen Zwischenergebnisse. Gerade beim Thema Migration und Steuern setzt das die Parteien noch mehr unter Druck. Denn jeder wird nachlesen können, wer sich am Ende bei welchem Thema durchgesetzt hat.
Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ist eine mögliche Einigung näher gerückt. Heute haben die Schlichter ihre Empfehlung vorgelegt. Sie schlagen eine Lohnerhöhung in 2 Stufen vor, zum 1. April um 3%, mindestens aber um 110 Euro im Monat. Zum 1. Mai 2026 soll es noch einmal 2,8% mehr geben. Zum Vorschlag gehören auch Regelungen, um Arbeitszeiten flexibler zu gestalten. In gut einer Woche wollen die Tarifparteien über die Schlichtungsempfehlung beraten. Wann ist eine Hecke eine Hecke? Mit dieser Frage hat sich heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigt. Grund dafür ist ein Nachbarschaftsstreit in Hessen. Ein Mann hatte geklagt, weil seine Nachbarin sich weigerte, ihre Bambushecke zu stutzen. Das Gericht urteilt nun, nicht etwa auf die Höhe kommt es an, sondern auf den Abstand.
Des einen Freud, des anderen Leid. Bambus an der Grundstücksgrenze. Stefan Brasch hat eine Bambusgärtnerei und weiß, oft sind die immergrünen Pflanzen Stoff für Zoff.
Die Streitereien gibt es wegen Höhen, zu hoher Höhe vor allen Dingen, ne, oder halt, weil der Bambus in den Nachbargarten wächst.
Bis auf 12 Meter kann Bambus in unseren Gefilden in die Höhe schießen. Etwa 7 Meter waren es im konkreten Fall in Hessen. Ähnlich wie hier hatte eine Frau entlang der Grenze zum Nachbargarten eine Bambushecke gepflanzt. Die wuchs und wuchs, da klagte der Nachbar, verlangte, dass der Bambus zurückgeschnitten wird.
Auf eine Höhe von maximal 3 Meter. Weil in der aktuellen Situation ist es so, dass diese Hecke für ihn wirklich eine erdrückende Wirkung hat. Sie nimmt Licht und Luft.
Doch der Bundesgerichtshof sagt klar, eine allgemeine Höhenbegrenzung für Hecken gibt es in den Gesetzen nicht, wenn sie den jeweils vorgeschriebenen Abstand zum Nachbarn einhalten. Und auch der Begriff Hecke selbst sage nichts über die maximale Höhe aus.
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Hecken durch ihre Abgrenzungs- und Schutzfunktionen definiert und nicht durch ihre Höhe.
Bambus, Thuja, Lorbeer und andere Hecken können also weiter nach oben wachsen. Im konkreten Fall muss jetzt allerdings noch mal genau gemessen werden. Sind 75 cm Abstand zum Nachbargrundstück eingehalten, darf der Bambus bleiben, wie er ist.
Russlands Präsident Putin hat vorgeschlagen, die Ukraine übergangsweise von den Vereinten Nationen verwalten zu lassen. In dem Land solle es dann Neuwahlen geben. Putin äußerte sich beim Besuch eines russischen Atom-U-Boots. Er sagte, er wolle mit einer neuen ukrainischen Regierung Friedensverhandlungen führen. Die jetzigen ukrainischen Behörden erkennt Putin nicht als rechtmäßig an. Die USA wiesen seinen Vorschlag zurück. Seine Reise hatte schon im Vorfeld diplomatische Verstimmungen ausgelöst. US-Vizepräsident Vance und seine Frau sind heute in Grönland eingetroffen. Vance besuchte dort den US-Militärstützpunkt und informierte sich über die Sicherheitslage in der Arktis. Der Standort ist besonders wichtig für die globale Raketenabwehr und die Weltraumüberwachung. US-Präsident Trump hatte auch heute wieder Besitzansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel geltend gemacht.
Es kommt ein Besuch, den niemand eingeladen hat.
It's cold as shit here.
Furchtbar kalt ist es hier, stellt US-Vizepräsident Vance fest. Einen warmen Empfang und eine warme Mahlzeit bekommt er auch nur von seinen eigenen Soldaten. Direkt nach dem Essen wurde der Ton wieder eisig. Unsere Botschaft an Dänemark ist sehr simpel. Ihr habt die Menschen in Grönland nicht gut behandelt. Ihr habt sie vernachlässigt, euch nicht um die Sicherheit dieser unglaublich schönen Gegend und seiner wunderbaren Menschen gekümmert. Nur wenige Stunden dauert diese Stippvisite. Doch schon seit Tagen ist die Aufregung in Grönland groß. Dass Sie ausgerechnet heute einen neuen Koalitionsvertrag unterschreiben, ist kein Zufall, sondern ein deutliches Signal von Einheit in Richtung USA. Denn Grönlands neue Regierung ist ein breites Bündnis fast aller Parteien im Parlament. Nur die amerikafreundlichen Populisten sind nicht dabei. Hierher zu kommen, wenn es keine amtierende Regierung gibt, das ist respektlos gegenüber einem Verbündeten. Jetzt haben wir eine Koalition, die sofort die Arbeit aufnehmen muss, und damit werden wir jetzt anfangen. Deutliche Kritik kommt auch von der Regierung in Dänemark. Denn die USA geben keine Ruhe. Wir können nicht auf Grönland verzichten, wiederholte Trump erst vor wenigen Stunden. Das ist eine versteckte Bedrohung für Dänemark und Grönland. Das kann ich nicht akzeptieren. Die Grönlandreise der US-Delegation fällt deutlich kürzer aus als ursprünglich geplant. Auf Bilder mit demonstrierenden Grönländern wollte man vielleicht verzichten.
Dieser blaue Kreis taucht neuerdings auf vielen Smartphones, bei WhatsApp, Facebook und Instagram auf. Wer ihn anklickt, betritt einen eigenen Chat mit einer künstlichen Intelligenz. Meta AI, die neue KI-Assistenz des Meta-Konzerns, soll Usern bei Alltagsfragen weiterhelfen. Verbraucherschützer sehen den Chatbot kritisch.
Charlotte Möller hat ihn schon, den blauen Kreis. Nach dem letzten Update ist er bei WhatsApp aufgetaucht. Für bestimmte Dinge kann sie sich vorstellen, die künstliche Intelligenz von Meta AI in Zukunft zu nutzen.
Vielleicht für Recherchen zu Urlaubsthemen oder wenn irgendwie Geschenkideen gesammelt werden müssen in einer Gruppe. Das kennt man ja, dass da dann schnell auch mal so eine Diskussion entsteht und dann auch viele leere Ideen im Raum herumschwirren.
Meta AI gibt es bei WhatsApp, Instagram, Facebook und Messenger. Die Apps als Antwortgeber auf alle möglichen Fragen. Das gibt es auch schon von anderen Anbietern. Der Video-Creator Sven Geitz sieht in dem neuen Angebot aber den Vorteil, dass die KI direkt in den Apps integriert ist.
Das bedeutet, ich kann, ohne die App zu verlassen und ohne eine weitere App nutzen zu müssen und dort wieder einen neuen Text zu beginnen, kann direkt nativ in WhatsApp Fragen stellen und dort Antworten bekommen.
In den USA gibt es Meta AI schon seit September 23. Hierzulande erst jetzt. Die EU hatte Nachbesserungen beim Datenschutz gefordert. Verbraucherschützer empfehlen nach wie vor, mit sensiblen Daten vorsichtig umzugehen.
Hier ist es so, dass also alles, was ich schreibe, der Klartext, der Anbieter mitlesen kann. Und das bedeutet auch, wenn ich mit Meta AI kommuniziere, dass die kompletten Inhalte für den Anbieter lesbar sind.
Bis jeder Meta AI auf dem Handy hat, dauert es einige Wochen. Die Einführung erfolgt schrittweise mit den nächsten Updates.
Das deutsche Eiskunstlauf-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin hat bei der Weltmeisterschaft in den USA die Silbermedaille gewonnen. Mit einer nahezu perfekten Kür stellten sie eine persönliche Bestleistung auf und erzielten den bislang größten Erfolg ihrer Karriere.
So sieht Freude über Silber aus bei Minerva Hase und Nikita Volodin nach einem Herzschlagfinale in der Kür. Als Dritte nach dem Kurzprogramm dürfen die Deutschen vor der Konkurrenz aus Italien und Japan aufs Eis. Er der dunkle Winter, sie der helle Sommer, zu Vivaldis vier Jahreszeiten. So holten sie im Januar bereits den Europameistertitel. Künstlerisch und technisch weiß das Paar zu überzeugen, zieht das Publikum mit seiner Interpretation der Musik von Beginn an in seinen Bann. Mutig und erwachsen, ohne Fehler, mit atemberaubender Eleganz, ein Programm wie aus einem Guss. Die letzte Hebung mit minimalen Abzügen, trotzdem laufen sie mit 219,08 Punkten Saisonbestleistung. Die nach dem Kurzprogramm führenden Japaner Riku Miura und Ryuichi Kihara zeigen unter Druck Nerven, retten am Ende 0,7 Punkte Vorsprung vor dem deutschen Duo ins Ziel. Ein Herzschlagfinale, in dem Deutschlands Eiskunstlauf-Traumpaar nicht Gold verliert, sondern Silber gewinnt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 29. März.
Tiefer Luftdruck sowie deutlich kühlere und feuchte Atlantikluft sorgen am Wochenende für wechselhaftes Wetter. Die Nacht beginnt vielerorts klar. Im Südosten und Nordwesten gibt es aber schon dichtere Wolken, die sich mit Regen weiter ausbreiten. Im höheren Bergland ist Schnee dabei. Morgen erst viele Wolken im Süden und in der Mitte Schauer. In der Nordwesthälfte wird es später freundlicher. Sonst halten sich noch dichte Wolken, die im südlichen Bayern längere Zeit Regen bringen, in den Alpen auch Schnee. Heute Nacht 7 bis 2 Grad, in der Altmark leichter Frost. Im Allgäu morgen nur kühle 5, an Oder und Rhein immerhin bis 15 Grad. Sonntag gibt's im Norden und Osten einige Schauer, dazu windig, sonst bleibt es bei Sonne und Wolken meist trocken. In der neuen Woche geht's dann mit der Temperatur und auch mit den Sonnenstunden wieder aufwärts.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Ingo Zamperoni einen deutschen Helfer in Myanmar, wie die Lage in dem besonders betroffenen Erdbebengebiet einzuschätzen ist. Außerdem orientierungslose US-Demokraten, warum Trumps Politik kaum Widerstand erfährt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.